Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Gerhard Schröder.
Deutschland in der Corona-Krise. Die Zeit des Stillstands ist vorbei. Die Kontaktbeschränkungen werden jetzt schrittweise gelockert. Zeit also für eine Zwischenbilanz. Wie gut haben wir die Corona-Krise gemeistert? Wie gut war unser Gesundheitssystem darauf vorbereitet? Und welche Lehren können wir daraus für die Zukunft ziehen? Darüber wollen wir jetzt reden mit dem Berliner Gesundheitsökonomen Reinhard Busse. Er ist Professor für Gesundheitsmanagement an der TU Berlin. Guten Tag, Herr Busse.
Guten Tag, Herr Schröder.
Herr Busse, die Infektionszahlen sinken allmählich. Hamburg meldete in dieser Woche sogar, es gibt keine neuen Erkrankungen. Haben wir also das Gröbste überstanden?
Na, fürs Erste zumindest ja. Also wir sehen, dass es ja wie eine Welle sozusagen über uns gekommen ist, die immer steiler wurde und dann seit etwa Anfang April auch wieder abgeflacht ist. Jetzt weiß natürlich keiner, ob das es das insgesamt war oder ob es diese berühmte zweite Welle geben wird. Noch hat die kein Land heimgesucht. Insofern ist es eine Befürchtung, aber man weiß ja nie, was noch kommen wird.
Vielen geht jetzt die Rückkehr zur Normalität, die Lockerungen nicht schnell genug. Können Sie das verstehen?
Naja, ich kann das einerseits verstehen, insbesondere wenn jetzt das schöne Wetter kommt und man natürlich sozusagen wieder sein normales Leben haben will. Und es ist ja auch ganz klar, das Virus ist eben nicht sichtbar. Die Zahlen gehen zurück und damit geht auch die wahrgenommene Gefahr zurück. Aber natürlich sind noch Viren im Umlauf, weil es ja auch noch Infizierte gibt. Vielleicht weniger bei uns, aber in anderen Ländern, wenn wir uns hier die USA angucken, Brasilien, Türkei und so weiter, aber auch Großbritannien, doch noch relativ nah dran, dann ist die Gefahr halt noch da. Aber natürlich, die ist uns nicht mehr so bewusst, weil sie ja im Fernsehen auch nicht mehr so übertragen wird, wie etwa Anfang März mit den Bildern aus Italien.
Einige sagen jetzt, mit Blick auf die sinkenden Zahlen, die Gefahr ist überschätzt worden. Die Maßnahmen waren völlig überzogen. Ist da was dran?
Nee, weil man weiß natürlich nie, was gewesen wäre, hätte man die Maßnahmen nicht gemacht. Wir konnten ja schlecht erst ein Experiment machen und sagen, wir lassen mal einen Teil von Deutschland ohne Maßnahmen und dem anderen Teil führen wir Maßnahmen durch und gucken dann, ob die wirklich notwendig sind. Also es war notwendig, insbesondere angesichts der ja doch exponentiell steigenden Zahlen. Und ich glaube, das Exponentielle, das wird einfach unterschätzt, dass es dann ja ruckzuck von 10 über 100 auf 1000 Millionen und so weiter geht. Also wir mussten was machen, um die Gefahr einzudämmen. Wir haben die, glaube ich, nicht überschätzt, die Gefahr, aber manche der Maßnahmen, etwa der Umbau einer Messehalle, waren andererseits auch übertrieben.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat gesagt, Gesundheitsschutz ist nicht alles. Das muss ein Abwägungsprozess sein. Man muss auch die Nebenwirkungen, zum Beispiel für die Wirtschaft, bedenken. Ist dieser Abwägungsprozess insgesamt gelungen?
Na, ich glaube, das war allen, auch Politikern, klar, dass das abgewogen sein muss, aber in der Akutsituation war es notwendig, die doch steigenden Zahlen und auch die steigenden Todeszahlen ja einzudämmen. Der wichtigste Faktor und die Diskussion war ja eigentlich auch, wie gefährlich ist das Virus eigentlich? Und wir haben ja jetzt für die verschiedenen Länder, auch für uns, die sogenannte Übersterblichkeit. Also wir sehen jetzt, wie viele Personen sind tatsächlich mehr gestorben, als sonst zu dieser Jahreszeit versterben würden. Bei uns das relativ wenig. Aber wenn wir uns etwa die Zahlen von New York angucken, sehen wir, dass da viermal so viele Personen gestorben sind wie normalerweise zu dieser Jahreszeit. Und da sieht man halt auch, wie groß die Gefahr war.
Sie haben New York genannt. Es gibt aber auch Länder, die sind einen anderen Weg gegangen. Schweden zum Beispiel oder auch Taiwan. Dort sind Geschäfte offen geblieben, Restaurants und Schulen auch. Und die sind ganz gut durch die Krise gekommen. Was lernen wir daraus?
Naja, wir lernen daraus erstmal, dass es natürlich nicht die Standardantwort gab und dass die Wirksamkeit nicht von allen Maßnahmen gleich bekannt war. Wenn wir uns die beiden genannten Länder angucken, dann ist Taiwan natürlich schon in einer Sonderrolle, ist eine Insel, ist relativ abgeschieden auch, was den Flugverkehr angeht und konnte ganz andere Maßnahmen durchführen. Die haben allerdings auch, muss man sagen, eine bessere Dateninfrastruktur. Die haben sehr viel genaueren Überblick über die Gesundheit ihrer Bevölkerung auch zu Normalzeiten. Und in Schweden, würde ich sagen, ist das letzte Urteil auch noch nicht gefällt. Wir sehen in Schweden, dass die Anzahl der Todesfälle bezogen auf die Bevölkerung ja doch deutlich höher ist als bei uns und wesentlich höher als in den skandinavischen Nachbarländern Norwegen und Dänemark. Bisher ist das ja ganz offen, ob das wirklich sinnvoll war, was Schweden gemacht hat.
Schauen wir mal zurück auf den Anfang der Krise, also auf die Monate Januar, Februar, auch März. Kritiker sagen da, Deutschland hat viel zu lange gezögert, hat zu spät reagiert auf den Ausbruch des Coronavirus. Ist da was dran?
Naja, ja und nein, muss man sagen. Der allererste Fall, den wir ja hatten damals bei diesem Autoteilehersteller Webasto, der war am gleichen Tag wie Italien.
Ich glaube, es war der 27. Januar, ja?
Genau, der 27. Januar. Und wenn man sich dann überlegt, wie kurz es gedauert hat, bis in Italien die Anzahl der Infizierten doch sehr, sehr stark nach oben gegangen ist und wir schon Ende Februar, also nur einen Monat später, beunruhigt waren über die Zahlen aus Italien und die Bilder, die wir dann gesehen haben. Und was ist in der Zeit bei uns passiert?
Nicht viel.
Wir haben die infizierten Ketten nachverfolgt. Man muss sehen, wir haben bei Webasto die Fälle nachverfolgt. Die Gesundheitsämter waren aktiv, die ja die letzten Jahrzehnte eher heruntergewirtschaftet worden sind. Also ich glaube, wir haben durch unsere Strategie sozusagen, dass wir gesagt haben, wir wollen das eindämmen. Das ist uns besser gelungen als andere Länder.
Also 27. Januar. 27. Januar, erster Fall in Deutschland. Am 28. Januar hat der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, gesagt, wir müssen uns Gedanken machen über ein Pandemieszenario. Dann gehen wir 4 Wochen weiter. In Deutschland wird Karneval gefeiert, die Menschen fahren in Urlaub. Die feiern in Bayern den politischen Aschermittwoch. Also Ereignisse, Großveranstaltungen, die natürlich dazu beigetragen haben, dass das Virus sich so massiv ausweiten konnte. Hätte man das nicht vermeiden können?
Naja, sozusagen dadurch, dass wir die Infektionswege nachverfolgt haben, das war einerseits natürlich gut und wichtig und hat dazu geführt, dass wir Zeit gewonnen haben, bis tatsächlich die Fallzahlen nach oben gegangen sind. Andererseits, weil wir das hinauszögern konnten, hat uns das vielleicht auch in falscher Sicherheit gewogen, dass wir das doch auch ohne größere Maßnahmen hinbekommen. Also wir hätten mehr machen müssen, ganz klar. Und ja, wir erinnern uns, glaube ich, noch alle gut dran, dass dann Anfang März dann doch die Diskussion um die Großveranstaltung angelaufen ist. Mhm. Etwas zu spät für den Karneval, der war schon durch. Aber jeder weiß dann noch, dass es nur eine Woche gedauert hat, bis dann doch sozusagen erst Veranstaltung über 1000 und dann ging es ruckzuck runter innerhalb von ein paar Tagen. Das hätte man retrospektiv betrachtet durchaus schon eine Woche oder 2 Wochen früher diskutieren müssen.
Jetzt kann man sagen, nachher ist man immer schlauer, aber hätte man die Gefahr nicht erkennen können? Ich erinnere mich an den Gesundheitsminister Jens Spahn, der Mitte Februar noch gesagt hat, eine Pandemie ist eine völlig irreale Vorstellung. Also es brauchte offenbar diese Bilder aus Italien von chaotischen Zuständen, damit hier auch die Verantwortlichen aufgewacht sind, weil wir tatsächlich zu wenig wussten über die realen Gefahren oder weil wir sie doch sträflich unterschätzt haben?
Also ich glaube, wenn wir mal alle ehrlich zu uns selber sind und das soll jetzt nichts entschuldigen, dann war das keinem klar, dass so eine Pandemie tatsächlich uns oder Europa in dieser Wucht erreichen würde. Weil jeder hat dann doch gedacht, bei den letzten Mal, also bei SARS-1, bei der Vogelgrippe und so weiter, das waren doch eher lokale Ereignisse. Und auch diesmal war es wieder so, es war allen klar, dass einzelne Fälle natürlich aus China zu uns rüberschwappen würden. Und bevor das in Italien passiert ist, war das eine Befürchtung. Aber ich glaube, es hätte auch kein Politiker, die alle Schulen schließen können, Weil das wäre dann im Nachhinein wahrscheinlich tatsächlich sehr groß diskutiert worden. Also die Gefahr musste auch erst sehr real sein, damit die Bevölkerung auch die Maßnahmen akzeptiert.
Ende Februar erst hat die Bundesregierung einen Krisenstab eingerichtet. Und es dauerte dann nochmal 3 Wochen, bis dann die Bundeskanzlerin sich an die Öffentlichkeit gewandt hat und gesagt hat, nachdem die Weltgesundheitsorganisation dann auch offiziell den Pandemiefall ausgerufen hat, ja, es ist ernst, bitte nehmen Sie es ernst. Also man kann nicht sagen, dass Deutschland da vorneweg gegangen ist.
Naja, andere Länder waren ja eher noch langsamer, beziehungsweise mussten noch schneller lernen dann, weil die Fallzahlen noch zügiger stiegen. Und der große Unterschied in anderen Ländern war ja, dass tatsächlich das Gesundheitssystem direkt betroffen war. Und das lag daran, dass die sich halt weniger Gedanken gemacht hatten, wo gehen eigentlich Personen, die jetzt den Verdacht haben, dass sie an Covid-19 erkrankt sind, wo gehen die eigentlich hin? Und in den meisten Ländern sind die direkt in die Krankenhäuser gegangen, während wir ja sehr früh der Bevölkerung vermitteln konnten, dass sie im Verdachtsfalle zum Hausarzt gehen sollte. Dann wurden diese Testzentren eingerichtet. Also all das ist ja auch passiert. Natürlich wird man jetzt im Nachhinein sagen, man hätte das noch früher, noch besser organisieren müssen. Und ich gehöre auch dazu, zu sagen, wir hätten das noch klarer kommunizieren müssen auch, wo geht man hin, wo sind die Testzentren und wie teilen wir die Krankenhäuser auf, also welche Krankenhäuser konzentrieren sich auf Covid-Fälle, welche Krankenhäuser bleiben davon frei. Das hätte man alles früher machen können, aber es ist dann ja doch sehr, sehr schnell auch angelaufen, wenn wir alle uns so die mittlere Märzdekade, also so ab dem 10. März nochmal in Erinnerung rufen.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Sendung Tacheles. Wir sprechen mit dem Gesundheitsökonomen Reinhard Busse über die Corona-Krise und was wir daraus lernen können. Herr Busse, Sie haben das angesprochen. Anfangs fehlte es an vielem, auch an Grundsätzlichem, an Schutzkleidung, an Masken, an Desinfektionsmitteln in Krankenhäusern und in Pflegeheimen. Das spricht nicht für eine gute Krisenprävention.
Naja, das liegt daran, dass wir in Deutschland ja kein sehr stark reguliertes Gesundheitssystem haben. Das mag dem einen oder der anderen jetzt merkwürdig vorkommen, weil man immer da eher von Überregulierung hört, aber das ist ja im Vergleich zu anderen Ländern nicht. Wir gehen davon aus, und so heißt es auch im Gesetz, was die Krankenhäuser regelt, dass die Krankenhäuser etwa eigenständig wirtschaften, eigenverantwortlich handeln, sodass der Gesetzgeber, wir als Gesellschaft, auch einen großen Vertrauensvorschuss den Akteuren geben und sagen, na, die wissen schon, was sie tun. In diesem Falle hat sich herausgestellt, dass das halt nicht so war. Die Krankenhäuser, die es betroffen hat, die haben das unterschätzt, dass irgendwann eben die Masken auch ausgehen können.
Es gibt ja nationale Pandemiepläne, schon seit vielen Jahren. Steht da nirgendwo ausreichend Schutzkleidung, Beatmungsgeräte, Masken müssen vorrätig gehalten werden?
Also wer sich den Pandemieplan anguckt, der stellt als erstes fest, dass es tatsächlich mehr um die frühe Phase geht, also die Eindämmung, was erzählt man der Bevölkerung mit Hustenregeln, Abstandsregeln und so weiter. Es gibt in den hinteren Teilen auch Ausführungen zum Gesundheitssystem und da steht genau drin, was ich gerade gesagt habe, dass die Akteure selber, also die Arztpraxen, die Krankenhäuser, genügend Schutzausstattung vorrätig halten müssen, aber es ist nicht irgendwie angedacht, dass die etwa das melden müssen. Das haben wir ja jetzt gemerkt, dass wir noch nicht mal wussten in Deutschland, wie viele Beatmungsbetten gibt es eigentlich. Also wie viele Intensivplätze haben eigentlich Beatmungsgeräte. Das wusste bei uns überhaupt keiner. Und das Gleiche gilt halt für viele andere Dinge, dass wir den Krankenhäusern sagen, mach das mal schön. Aber wir haben nie abgefragt, ob die das eigentlich auch machen und wie viele das eigentlich machen.
Aber das spricht doch dafür, auch die Lehren aus dieser Krise, dass wir das den Krankenhäusern nicht mehr allein selbst überlassen können. Also brauchen wir da so einen zentralen Koordinator, der dann auch nachguckt, habt ihr Schutzkleidung, habt ihr Beatmungsgerät? Und das sind ja nur die einfachsten Dinge. Eigentlich müsste man auch verteilen, welches Krankenhaus darf welche Patienten aufnehmen.
Ganz klar. Also wir müssen jetzt sagen, wir haben gelernt, die Krankenhäuser haben das Vertrauen, das wir in sie gesetzt haben, dass sie das alles eigenständig machen. das haben sie zum Teil verspielt. Und jetzt heißt es, okay, das können wir ihnen nicht so überlassen. Wir müssen nicht nur, wir müssen für die Normalzeiten besser gerüstet sein. Also Patienten, die mit Schlaganfall kommen, nur in Krankenhäuser, die eine Schlaganfalleinheit haben. Patienten, die mit Krebs kommen, nur in Krankenhäuser, die ein Krebszentrum haben. Aber für so einen Pandemiefall gilt genau das Gleiche. Auch da müssen wir das besser steuern, weil man muss ja auch sehen, dass die Patienten, die mit einem Verdachtsfall von Covid oder mit einem tatsächlichen Fall in ein normales Krankenhaus gehen, was gar nicht darauf vorbereitet ist, das ist ja hochgefährlich für die anderen Patienten in dem Krankenhaus. Also, und wir haben jetzt auch gesehen, ich habe mir die Zahlen angeguckt von den allgemeinen Ortskrankenkassen, extrem viele Covid-Patienten mussten verlegt werden, weil die initial im falschen Krankenhaus waren, also Krankenhaus, was keine Beatmungsplätze hat. Die mussten dann weiter verlegt werden, was auch nicht gut ist. Eigentlich wäre es besser, die Patienten würden am Anfang gleich gesteuert. Also ja, wir müssen deutlich die Regulierung gegenüber den Krankenhäusern, was die Verteilung, was die Mindestausstattung mit Technik, mit Personal, mit Schutzausstattung angeht, die müssen deutlich verschärft werden.
Mittlerweile wissen wir ja auch, dass in vielen Krankenhäusern das Virus erst übertragen wurde. Also, dass viele Patienten auch infiziert wurden über das Pflegepersonal, dass es dort besonders viele Infektionen gab. Was sagt uns das über Hygiene und Vorsichtsmaßnahmen in den Kliniken?
Deswegen wäre es wichtig gewesen, die Krankenhäuser zu teilen und wirklich zu sagen, wir haben ein paar Krankenhäuser, die spezialisieren sich auf die Covid-Fälle und die anderen Krankenhäuser versuchen wir so weit wie möglich frei zu halten.
Aber da müsste man in die Hoheit der Krankenhäuser eingreifen und das wird schwierig, oder?
Ich glaube, das müssen wir aber. Also sozusagen, wir müssen diesen Artikel 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, wo wir sagen, dass die Krankenhäuser eigenverantwortlich handelnde Institutionen sind, da müssen wir ran. Ja, und das hat dann für das einzelne Krankenhaus die Konsequenz, dass sie nicht mehr alle die Patienten vielleicht behandeln dürfen, die sie eigentlich behandeln wollen, weil wir halt wissen, dass die in einem anderen Krankenhaus besser aufgehoben sind und dann müssen wir die Patientenströme entsprechend lenken.
Sie gehören zu den Ökonomen, zu den Gesundheitsökonomen, die sagen, wir brauchen ohnehin eine grundlegende Reform des Krankenhauswesens. Viele Kliniken sind überflüssig. Es gibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Jede zweite Klinik in Deutschland könnte man eigentlich schließen, ohne große qualitative Verluste. Lässt sich das nach der Corona-Krise auch noch so aufrecht erhalten, wo es ja doch ein Vorteil war, dass wir so ein flächendeckendes System von Krankenhäusern hatten?
Das bezweifle ich eben, sondern viele der kleinen Krankenhäuser, die schon in normalen Zeiten es schwer haben zu belegen, wofür sie eigentlich gut sind, da war es ja diesmal auch so. Das gilt gerade jetzt. Gerade jetzt müssen wir sagen, wir brauchen weniger Krankenhäuser, aber die sind besser ausgestattet. Der Bürger muss wissen, wenn ich in ein Gebäude gehe, wo draußen Krankenhaus draufsteht, dass drin erstens rund um die Uhr Fachärzte sind, zweitens, dass wenn ich einen Herzinfarkt habe, die mich auch adäquat behandeln können, wenn ich einen Schlaganfall habe. Deswegen brauchen wir weniger Krankenhäuser, damit jeder einzelne Patient gut behandelt wird.
Aber das Problem ist dann, die Bevölkerung auf dem Land, dort wo die Besiedlung nicht so dicht ist, die muss dann weite Wege gehen, um medizinisch versorgt zu werden.
Herr Schröder, zurzeit gehen die zwar mit einem kurzen Weg, landen aber in einem Krankenhaus, wo dann kein Herzkatheter ist. Und damit ist ihnen auch nicht geholfen. Also sozusagen, wir geben uns doch der Illusion hin, dass wir so viele Krankenhäuser haben, dass wir schnell im Krankenhaus sind und dass uns da schnell und adäquat geholfen wird. Wir sehen, dass von den Patienten mit Herzinfarkt in Deutschland, von denen, die ins Krankenhaus kommen, mehr als doppelt so viel versterben wie in Dänemark. Ja, in Dänemark sind die Wege zum Krankenhaus ein bisschen weiter, aber dann ist sofort der Facharzt am Bett, es wird sofort der Herzkatheter gemacht und die Ergebnisse sind viel besser. Ja, das führt dazu, dass wir uns sozusagen verabschieden müssen, dass das nächste Krankenhaus 15 Minuten weg ist. Bei uns ist es ja so, innerhalb von 20 Minuten erreichen 95% der Bevölkerung ein Krankenhaus. Die Fahrwege werden etwas weiter werden, aber nur in ganz ländlichen Gegenden. Da muss man dann reden, wie weit Fahrwege noch sein können, damit es sozusagen angemessen bleibt. Aber das sind die Ausnahmen von der Regel. Wir haben ganz, ganz viele auch kleine Krankenhäuser in Ballungszentren wie Berlin, in dem Ruhrgebiet und so weiter.
Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Tacheles heute mit dem Gesundheitsökonomen Reinhard Busse über die Corona-Krisen und die Lehren, die wir daraus ziehen können. Herr Busse, ich würde gerne noch auf das Thema Gesundheitsämter kommen. Die spielen in der Corona-Krise eine herausragende Rolle, aber sie sind wichtig, um eben zu koordinieren, um Infektionswellen zu verfolgen. Dort wird registriert, wer wurde getestet, wer wurde positiv getestet. Sind die Gesundheitsämter in der Lage, diese Aufgabe in so einer Krisensituation tatsächlich auch auszufüllen?
Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Ausstattung sind die Gesundheitsämter ja zurückgefahren worden in ihrer Bedeutung. Wenn man so alt ist wie ich, weiß man, dass früher ja Gesundheitsämter Impfungen durchgeführt haben, in den Schulen präsent waren und so weiter. Viele dieser Dinge sind abgegeben worden an die Ärzte in Praxen, insbesondere bei denen die Kinderärzte mehr eine größere Rolle spielen als die Gesundheitsämter. Die Gesundheitsämter haben des Weiteren noch die Schwierigkeit, dass im Krankenhaus sehr gut verdient wird. In den Gesundheitsämtern werden die normalen Tarife des öffentlichen Dienstes bezahlt. Das hat auch dazu geführt, dass das nicht mehr so attraktiv ist. Die Gesundheitsämter hatten also einen schweren Stand in der jetzigen Krise, aber wie Sie richtig sagen, die sind total wichtig, weil was wir ja lernen können im Vergleich zu anderen Ländern ist, wir haben die Leute aus dem Krankenhaus rausgehalten. Bei uns ist nur jeder sechste Corona-Patient ist bei uns überhaupt ins Krankenhaus gekommen. Wenn man sich das in Frankreich anguckt, da waren es 2 von 3 Patienten. Und das verdanken wir den Gesundheitsämtern und natürlich den niedergelassenen Ärzten, dass sie da erfolgreiche Arbeit gemacht haben. Und ich glaube, dass es überhaupt Gesundheitsämter gibt, dass sie noch existieren, sage ich mal, ist vielen Politikern erst in der jetzigen Krise wieder aufgefallen. Und dass die natürlich personell und technisch verbessert werden müssen, ist jetzt auch klar.
Herr Busse, die Corona-Krise hat ja auch die Defizite, die es in den Pflegeheimen, in der Pflegebranche gibt, nochmal deutlich vor Augen geführt. Zu wenig Personal, schwierige Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung. Was muss da jetzt geschehen, damit es besser wird?
Also vielleicht muss man wirklich erstmal diese beiden Pflegesektoren auseinanderhalten. Also wir haben ja die Pflege in den akuten Krankenhäusern und wir haben die Pflege in den Pflegeheimen, was bei uns halt durch das Berufsbild bisher der Altenpfleger erledigt wird. Die beiden Berufe werden ja zusammengeführt von der Akutpflege und der Altenpflege. Und das ist sicherlich eine wichtige Maßnahme, weil wir wissen, dass es eben nicht nur ums Geld geht, sondern es geht eben auch um die berufliche Anerkennung des Personals. Und das ist schon im Krankenhaus schwierig, da geht es weniger ums Geld, während in den Pflegeheimen geht es halt tatsächlich um die berufliche Anerkennung und ums Geld. Also da muss an beiden Stellschrauben gedreht werden.
Das heißt, die Löhne müssen steigen, damit der Beruf auch attraktiver wird und deswegen auch sich vielleicht mehr Jugendliche für die Pflege entscheiden?
Ja, also wir haben ja große Umfragen gemacht zu Personal in den Krankenhäusern und da wissen wir, es ist nicht primär das Geld, sondern es ist die Anerkennung für die Arbeit, es ist die Autonomie, also nicht nur als Hilfskräfte von den Ärzten betrachtet zu werden und es ist natürlich die Anzahl der zu pflegenden Patienten. Das würde ich sagen, kann man vieles auch auf die Pflegeheime übertragen, wo dann eben als zusätzlicher Faktor das Geld noch dazukommt. Ja, es muss mehr Geld geben, aber man muss eben auch über das Berufsbild nachdenken. Das muss ja attraktiv sein. Also jemand, der Abitur macht, der soll sich überlegen, gehe ich lieber zu einer Versicherung oder gehe ich ins Pflegeheim? Und da ist das Geld das eine, aber eben auch das, was ich an Möglichkeiten habe, auf meinen Berufsalltag einzuwirken, ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Schon jetzt sind ja viele Tausende von Stellen nicht besetzt, in Pflegeheimen, auch in Krankenhäusern. Und das wird sich in Zukunft wahrscheinlich noch verstärken. Wie schaffen wir es denn, dass diese Stellen besetzt werden?
Naja, auch da würde ich die beiden Sektoren unterscheiden wollen. Im Krankenhaus ist es so, dass wir eigentlich auch im internationalen Vergleich, wir haben genug Pflegepersonal. Es ist nicht so, dass wir wenig Pflegepersonal haben. Wenn wir gucken, haben wir mehr aktives Pflegepersonal in Deutschland pro Kopf der Bevölkerung als in fast allen EU-Ländern. Es kommt dabei zu einem schlechten Patienten
Pflegepersonalverhältnis, also dass zu viele Patienten da sind, weil wir so viele Patienten im Krankenhaus haben. Und wir betrachten immer nur auch die Politik, dass wir sagen, dass sie sagen, wir brauchen mehr Pflegepersonal. Das quantitative Verhältnis, also weniger Patienten pro Pflegekraft, hat man auch dann, wenn Patienten, die nicht notwendigerweise im Krankenhaus behandelt werden müssen, eben nicht im Krankenhaus behandelt werden. Dann bleibt mehr Pflegekraft übrig. In den Altersheimen, Pflegeheimen ist es ein bisschen anders, weil da ja der Bedarf auch steigen wird. Da haben wir nicht die Möglichkeit zu sagen, dass da eben weniger hingehen soll. Auch da muss man perspektivisch natürlich gucken, welche Tätigkeiten können an Roboter übertragen werden, Essensausfahren. Da sind sicherlich Hilfestellungen notwendig, aber der Pflegeberuf bleibt natürlich ein Beruf, der überwiegend durch Personen erledigt werden muss. Und da brauchen wir perspektivisch eher mehr Pflegepersonal. Und das geht nur, wenn das ein attraktiver Beruf ist. Und das Geld ist wichtig, aber auch nicht der erste Punkt wahrscheinlich, den man da angehen sollte.
Viele Pfleger sagen, bei einer einmaligen Prämie, wie sie jetzt geplant ist, darf es nicht bleiben. Wir brauchen auch höhere Löhne. Würden Sie dazu stimmen?
Ja, klar. Also im Krankenhaussektor wissen wir, da ist es nicht primär ein Geldproblem, weil die etwa Pflegepersonal verdienen ungefähr im Schnitt aller Beschäftigten in Deutschland. Aber in den Pflegeheimen ist es deutlich weniger. Und da muss natürlich was passieren. Für den Einzelnen ist es ja häufig sogar noch weniger, weil ganz viele in Teilzeit arbeiten. Aber da muss es natürlich zu einem deutlichen Anstieg kommen. Das ist ja jetzt auch schon erfolgt. Also jetzt schon vor der Corona-Krise ist ja da erreicht worden, dass das Pflegepersonal, also das Fachpersonal deutlich mehr bekommt, weil die waren ja nur ganz knapp oberhalb des Mindestlohns. Und das ist natürlich ein Unding für einen vollqualifizierten Beruf.
Herr Busse, jetzt zum Abschluss des Gesprächs. Wir haben über die Krankenhäuser, wir haben über Frühwarnsysteme gesprochen, über mangelnde Koordination. Was muss denn jetzt vordringlich getan werden, auch mit Blick auf vielleicht eine mögliche zweite Welle oder künftige Pandemien, die kommen könnten? Was muss getan werden, um da besser gerüstet zu sein?
Also ich glaube, was ganz klar ist, wir brauchen einerseits bessere Informationen. Und das fängt an, dass die Gesundheitsämter das natürlich noch besser, noch elektronischer erfassen, nicht ihre Testergebnisse irgendwie ins Faxgerät stopfen müssen, damit wir noch zeitnäher in Echtzeit die Daten wissen aus allen Regionen. Und das zieht sich durch das gesamte Gesundheitssystem hin. Also wir brauchen so ein übergreifendes Informationssystem. Und aus dem abgeleitet müssen wir zwei Dinge machen. Wir müssen dann besser steuern und die Steuerung zwischen den Akteuren vom ambulanten Sektor in den stationären Sektor zu gehen, vom stationären Sektor in den Intensivsektor. Aber natürlich auch die Regeln müssen verschärft werden, dass man sagt, okay, wir haben jetzt gelernt, dass es bestimmte Mindestausstattung geben muss. Und da müssen wir fürs nächste Mal besser vorbereitet sein.
Jetzt haben wir ein Problem. Durch die Corona-Krise rutscht ja auch die Wirtschaft in die Rezession und dadurch haben wir weniger Geld für den Gesundheitssektor zur Verfügung. Die Krankenkassen sagen, in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich ein zweistelliges Milliardendefizit haben. Das heißt, es muss gespart werden. Wir haben nicht mehr Geld, sondern weniger zur Verfügung. Wie kann man das denn vernünftig regeln?
Na gut, da müssen wir erstmal wiederum die beiden Sektoren auseinandergreifen. Die Pflegeheime werden über die Pflegeversicherung finanziert. Und da ist es ganz klar, da muss mehr Geld rein. Im Gesundheitswesen an sich ist es ja so, dass wir da schon extrem viel Geld ausgeben und da ist es ganz wichtig, dass da nicht gelten darf, wir brauchen immer mehr Geld, sondern dass da wirklich geguckt wird, wofür geben wir den Euro aus. Im Pflegebereich, also Pflegeheime, ist aber ganz, ganz klar, da wird mehr Geld benötigt werden.
Über höhere Beiträge, das heißt, die Versicherten müssen mehr zahlen oder muss da, wie viele jetzt auch fordern, mehr Steuergeld reinfließen?
Wahrscheinlich sind Steuergelder gerechter, weil eben die Besserverdienenden, die sonst relativ begrenzte Beträge in ihre private Pflegeversicherung einbezahlen, dadurch stärker beitragen. Also ich persönlich würde sagen, es spricht viel dafür, auch die Steuergelder zu erhöhen, die in den Pflegesektor gehen.
Aber grundsätzlich gilt für die nächsten Jahre, wir müssen sparen, auch an der Gesundheit. Weil weniger Geld
im
da ist.
Im Gesundheitswesen ganz klar. Aber wie gesagt, vor der Krise mit dem alten Bruttoinlandsproduktniveau waren wir schon bei 12%. Also ich würde dringend sagen, wir müssen wirklich gucken, wie viel Geld können wir ausgeben. Und 12% vom Bruttoinlandsprodukt ist wahrscheinlich ein Betrag, den wir auch nicht deutlich überschreiten wollen. Auch in der Zukunft nicht.
Herr Busse, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Schröder.
Das war die Sendung Tacheles. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten. Dann folgt das Feature mit dem Thema Jenseits des Ponyhofs oder verliert ein eingeschränktes Leben seinen Wert?